Heute ist Montag, der 13.10. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen über die unmittelbar bevorstehende Freilassung der israelischen Geiseln, ja, und die diplomatischen Treffen in Ägypten. Dann geht's weiter mit dem Telefonat zwischen Volodymyr Zelensky und Donald Trump über Tomahawk-Marschflugkörper. Ja, was es damit auf sich hat, darüber reden wir gleich. Und dann reden wir auch über eine neue, wirklich ziemlich große Gesundheitsstudie, die uns Hoffnung macht, aber auch ein paar beunruhigende Trends bei Jugendlichen aufzeigt. Und dann gibt's sie wie immer die Good News heute über eine neue, schonende Ultraschall-Krebstherapie. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir starten heute direkt im Nahen Osten. Nach 2 Jahren soll die Freilassung aller verbliebenen israelischen Geiseln jetzt unmittelbar bevorstehen. Vielleicht ist es sogar schon passiert, wenn ihr diese Folge hört. Ein Sprecher der israelischen Regierung, der hat nämlich angekündigt, die Übergabe soll schon Montag früh losgehen, also jetzt gerade vielleicht. Man rechnet damit, dass die noch 20 lebenden Geiseln auf einmal freikommen. Es werden aber auch die sterblichen Überreste von 28 Verstorbenen übergeben. Insgesamt sind es noch 48 Geiseln, die im Gazastreifen sind, und 28 eben davon vermutlich verstorben. Die Hamas meinte, die Übergabe soll spätestens Montagmorgen um 5 Uhr unserer Zeit passieren. Ja, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz organisiert das Ganze ganz ohne Kameras oder großes Aufsehen. Nach einer ersten ärztlichen Untersuchung in einem Militärlager sollen die Freigelassenen direkt in Krankenhäuser geflogen werden. Tja, und im Gegenzug lässt Israel auch Gefangene frei. Es geht um rund 250 Palästinenser, die wegen schwerer Straftaten lebenslang eigentlich im Gefängnis sitzen. Und dazu kommen dann noch 1700 weitere Palästinenser, die nach dem Massaker im Oktober 2023 inhaftiert wurden. Hier gab es bis zuletzt Uneinigkeit zwischen Israel und der Hamas über Namen auf der Liste, aber vielleicht wissen wir da morgen früh auch mehr. Wichtig ist aber auch, dass die Hilfslieferungen massiv hochgefahren werden. Es sollen in der ersten Phase 600 LKWs mit humanitärer Hilfe pro Tag in den Gazastreifen rollen. Ja, vorher waren es im Schnitt so ungefähr 300 Lastwagen täglich. Ja, hinter dem Friedensplan steckt die US-Vermittlung. Präsident Donald Trump kommt deswegen am Montag auch persönlich in die Region, und er trifft da auch auf die Geiselfamilien, spricht mit dem israelischen Parlament und fliegt dann zur offiziellen Abkommensunterzeichnung in den ägyptischen Küstenort Sharm el-Sheikh. Und da ist er dann auch nicht alleine, sondern da sind neben dem Gastgeber al-Sisi der Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Chef Emmanuel Macron, Meloni aus Italien und auch der türkische Staatschef Erdogan. Und die haben auch ein Ziel bei ihrem Treffen, und zwar den Krieg im Gazastreifen zu beenden, die Bemühungen um Frieden und Stabilität im Nahen Osten zu verstärken und eine neue Ära regionaler Sicherheit und Stabilität einzuläuten. So schreiben sie es auf jeden Fall. Aber Achtung, es gibt hier noch ganz schön viele offene Fragen, vor allem für die zweite Phase der Verhandlungen. Das alles, was jetzt gerade passiert, ist ja die erste Phase. Die Hamas hat jetzt klar gesagt, dass sie weder ihre vollständige Entwaffnung noch den Ausschluss von der künftigen Verwaltung des Küstengebiets akzeptiert. Beides ist im Plan aber eigentlich vorgesehen. Das bedeutet, da gibt es noch einiges zu diskutieren. Ja, und trotz der Waffenruhe sind die Verhältnisse vor Ort auch wirklich, wirklich schlimm. Über 300.000 vertriebene PalästinenserInnen sind seit Freitag im Norden Gazas zurück. Und das UN-Nothilfebüro, das hat jetzt gemeldet, dass 83% aller Gebäude in Gazastadt beschädigt sind. Ihr kennt die Bilder wahrscheinlich. Es geht dabei um 81.000 Wohneinheiten. Ja, viele RückkehrerInnen stehen vor Ruinen, sind natürlich schockiert, sind auf der einen Seite froh und hoffnungsvoll, dass dieser Krieg wahrscheinlich beendet wird, aber stehen nun mal vor Ruinen und haben das Gefühl, und es ist auch so, dass sie ein neues Leben anfangen müssen. Alles wieder aufbauen in der Heimat, all das, was zerstört wurde, das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Zum Wiederaufbau gibt es auch Meldungen aus Deutschland. Deutschland hat nämlich Unterstützung angekündigt. Die Entwicklungsministerin von der SPD, Rehm Alabali Radovan, die hat im Bericht aus Berlin bei der ARD gesagt, die Bundesregierung will den Wiederaufbau im Gazastreifen mit einem 3-stelligen Millionenbetrag unterstützen. Und sie hat auch erklärt, dass ein Teil der Entwicklungshilfe, der eigentlich nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 eingefroren war, jetzt wieder zur Verfügung steht. Der genaue Betrag, der steht noch nicht fest, aber Deutschland will auch direkte Übergangshilfen leisten, zum Beispiel mit Notunterkünften. Und die Ministerin hat auch betont, diese riesige Aufgabe kann Deutschland nicht allein stemmen, das muss die gesamte internationale Gemeinschaft machen. Und deswegen gibt es jetzt eben auch schon eine Wiederaufbaukonferenz, zu der eingeladen worden ist und bei der auch Friedrich Merz teilnehmen wird. Wir werden wieder darüber sprechen, ich verspreche es euch.
Werbung.
Wie kann sichergestellt werden, dass Bilder aus der Ukraine wirklich echt sind und nicht russische Propaganda? Ja, und wer überprüft eigentlich, ob PolitikerInnen im Wahlkampf lügen? Wie können Des- und Fehlinformationen im öffentlichen Raum vermieden werden? Immer geht es darum, einzuordnen, was stimmt und was nicht, wo der Kontext fehlt, ob eine Aussage irreführend ist, ja, und ob ein Foto oder ein Video tatsächlich das zeigt, was es ja belegen soll. Der Spiegel hat die größte Fact-Checking-Abteilung Europas, die Spiegel-Dokumentation. Mehr als 60 hochspezialisierte FaktencheckerInnen unterstützen die Arbeit der Spiegel-Redaktion. Das sind zum Beispiel IslamwissenschaftlerInnen, ÄrztInnen, Volkswirte, BiologInnen und Historiker, die eine Vielzahl von Sprachen abdecken. Ja, sie überprüfen vor der Veröffentlichung einen erheblichen Teil der für die digitale Seite und den gedruckten Spiegel verfassten Artikel. Die recherchieren Antworten auf jede noch so abwegige Frage. Die arbeiten zusammen mit der Redaktion an komplexen Recherchen und checken Live-Fakten, zum Beispiel bei TV-Wahlkampfduellen deutscher und US-amerikanischer PolitikerInnen. Ja, und wie sieht so eine klassische Verifikation eines Spiegelartikels aus? Im Mittelpunkt steht das Übergabegespräch. Dabei klären der Dokumentar und die Autorin des Artikels offene Fragen, korrigieren Fehler und sorgen dafür, dass der Text bis in Einzelheiten richtig ist. Das gemeinsame Ziel ist dabei, jede Zahl, jedes Zitat, jeder Sachverhalt muss stimmen. Wir wissen es auch hier aus unserer Arbeit, Glaubwürdigkeit steht für den Spiegel an oberster Stelle. Ja, und nach dem Skandal 2018 um den Fälscher Klaas Relotius, der ganze Reportagen frei erfand, hat das Magazin seine Strukturen verbessert, Schwachstellen beseitigt sowie seine Qualitätsstandards überarbeitet. Ja, gerade heute, wo Fake News immer häufiger auf uns einprasseln, ist Qualitätsjournalismus wichtiger denn je. Deshalb arbeite ich zum Beispiel auch super gern mit Artikeln vom Spiegel für den Podcast, aber auch für Instagram, und da gibt es ja auch eine Vielzahl an Sachen, die man sich anschauen können. Und aktuell gibt es beim Spiegel auch eine wirklich tolle Abo-Aktion für alle unter 30. Schaut mal rein, alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Schauen wir in ein weiteres Kriegsgebiet, und zwar in den Ukraine-Krieg. Da gibt es ja auch laufende Friedensbemühungen und dieses Mal auch wieder von Trump. Der ukrainische Chef Zelensky, der hat zweimal in nur 2 Tagen mit Donald Trump telefoniert und er hat versucht, Trump zur Friedensvermittlung für die Ukraine zu bewegen. Man könnte meinen, dass er denkt, dass Trump auch das hinbekommen könnte. Ja, am Sonntag ging es dann aber vor allem um die Luftverteidigung und den Schutz des Energiesektors. Ja, und da wurden dann auch über wirklich heftige Waffen gesprochen, die Patriot-Flugabwehrsysteme, das sind sozusagen moderne Flugabwehrraketen, und vor allem auch Tomahawk-Marschflugkörper. Zur Erklärung, Tomahawks, das sind hochmoderne, weitreichende Marschflugkörper. Und Zelensky postete dazu auf Telegram, dass die Angst Russlands davor, dass die Amerikaner in Tomahawks investieren könnten, ein klares Zeichen ist, Zitat, dass genau dieser Druck für den Frieden wirken kann. Am Samstag gab es das erste Telefonat und hat Zelensky Trump direkt zum Erfolg mit dem Gaza-Abkommen gratuliert und auch gesagt, wenn ein Krieg in einer Region beendet werden kann, dann können sicherlich auch andere Kriege gestoppt werden, auch der russische Krieg. Man sieht also, woher seine Ideen kommen, und das ist wahrscheinlich auch nicht fern. Zelensky war auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron verabredet und da ging es auch um Flugabwehr. Macron verurteilte danach die fortgesetzte kriegerische Haltung Moskaus, das war ein Zitat, und warnte, dass Russland einen Preis zahlen muss, wenn es weiter auf Kriegskurs bleibt. Welcher Preis das sein wird, das blieb unklar, und auch hierüber werden wir wieder reden, denn das betrifft uns ja genauso auch wie der Gaza-Krieg. Wir schauen heute mal auf eine Studie, und da geht es um den sogenannten Global Burden of Disease, also um die Sterblichkeit weltweit. Und das wurde vorgestellt auf dem Weltgesundheitsgipfel in Berlin. Wir fangen mal mit der guten Nachricht an. Die Sterblichkeit, die ist weltweit gesunken. Die Lebenserwartung, die ist wieder auf dem Niveau von vor Corona. Das ist knapp 76 Jahre für Frauen und ungefähr 71 Jahre für Männer. Für diese Studie haben 16.000 Fachleute Daten gesammelt. Ja, und das zeigt, dass die Sterblichkeit in 204 Ländern zurückgegangen ist. Besonders stark ist der Rückgang bei Säuglingen und Kindern unter 5 Jahren. Das liegt laut den Autoren an Impfstoffen, besserer Ernährung und auch besseren Gesundheitssystemen. Es gibt aber auch eine Kehrseite, denn die Studie zeigt auch beunruhigende Trends. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen steigt die Sterblichkeit. In Nordamerika gab es zwischen 2011 und 2023 den größten Anstieg bei den 20- bis 39-Jährigen. Die Hauptgründe, die sind tragisch, Suizid, Überdosierung von Drogen und hoher Alkoholkonsum. Und auch in Osteuropa und der Karibik steigt die Zahl der Todesfälle in der Altersgruppe der 5- bis 19-Jährigen. Die Studie warnt außerdem vor einer Verschiebung der Todesursachen. Immer weniger Menschen sterben an Infektionskrankheiten. Stattdessen sind die meisten Fälle nicht übertragbare Krankheiten wie Herzinfarkte, Schlaganfälle und Diabetes. Die verursachen nämlich fast 2/3 der weltweiten Todesfälle. Die Autoren sehen das als Weckruf für Regierungen, dass darüber aufgeklärt wird, wie es zu diesen Krankheiten kommt und was man dagegen machen kann. Ja, und als Hauptursachen für diese Krankheiten gelten zum Beispiel ungesunder Lebensstil, also Rauchen, Alkohol, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung. Das ist uns ja alles nicht fremd. Und ForscherInnen schätzen, dass die Hälfte aller Todesfälle vermeidbar wäre. Insgesamt wurden 88 veränderbare Risikofaktoren identifiziert, darunter auch Luftverschmutzung und Hitze. Wir kommen zu den Good News und die sind wirklich revolutionär. Eine Wissenschaftlerin namens Sen Xu hat durch einen wirklichen Zufall im Labor eine Methode entwickelt, die die Krebsbehandlung total verändern könnte und die nennt sich Histotripsy. Die Wissenschaftlerin hat Anfang der 2000er mit Ultraschall experimentiert. Ja, und um ihre Kolleginnen nicht zu stören, änderte sie eines Tages die Pulsrate ihres Ultraschallgeräts und da hat sie dann gesehen, dass das Gewebe viel stärker reagierte und sich innerhalb von Sekunden ein Loch bildete. Und diese zufällige Entdeckung war der Startpunkt für Histotripsy. Kurz gesagt, Histotripsy zerstört Tumore mit gezielten Ultraschallwellen, ganz ohne OP. Und die Schallwellen werden auf einem winzigen Punkt fokussiert. Diese Energie erzeugt mikroskopisch kleine Bläschen und wenn die superschnell zerplatzen, zerreißen sie das Tumorgewebe ganz gezielt. Und die Reste baut das Immunsystem dann selbst ab. Das Coole ist einfach daran, das Verfahren, das ist nicht invasiv, das bedeutet kein chirurgischer Eingriff, es braucht keine Hitze, keine Strahlung, keine Chemie. Die Patienten können oft noch am selben Tag wieder nach Hause. Das unterscheidet es von der herkömmlichen Methode, also von der High-Intensity-Focused-Ultrasound-Methode, die Tumorgewebe durch Hitze zerstört. Ja, da Histotripsy rein mechanisch arbeitet, schont es das umliegende gesunde Gewebe viel besser. In den USA gibt es das Ganze jetzt seit 2023 zur Behandlung von Lebertumoren und bei klinischen Studien gab es bei 95% der Patienten Erfolge. Die Forschung checkt jetzt gerade, ob man das Verfahren auch mit anderen Krebstherapien wie Immun- oder Chemotherapie kombinieren kann. Studien deuten darauf hin, dass Ultraschall sogar Wirkung bestimmter Medikamente verstärken kann. Das wäre eine richtig gute Good News. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.